Fachfragen. Ein Podcast des Verlags Dr. Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Heute geht es um New Work, New Pay. Arbeitsrechtliche Herausforderungen moderner Vergütung. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Mittagspause zwischen zwei Kollegen in der Kantine eines Tech-Startups. Der eine zeigt stolz auf sein Smartphone, aber nicht auf ein Foto aus dem Sommerurlaub, sondern auf die Kursentwicklung von Ether. Das war meine Provision für dieses Quartal, sagt er. Und wenn der Kurs so weitergeht, dann kann ich mir nur davon bald ein High-End-E-Bike kaufen. Sein Kollege lacht und meint, ich warte lieber. Wenn die Firma verkauft wird und meine virtuellen Anteile fällig werden, klingelt's richtig. Solche Gespräche hätte man vor ein paar Jahren wohl nicht gehört. Heute gehören Kryptowährungen und virtuelle Anteilsoptionen für manche Beschäftigte genauso zum Einkommen wie das feste Monatsgehalt. Moderne Vergütung ist oft mehr als nur Geld auf dem Konto. Sie ist ein Mix aus unterschiedlichen Bausteinen, die motivieren, binden und ein Stück Unternehmenskultur transportieren. Das wiederum wirft neue rechtliche Fragen auf. Einige dieser Fragen stellen wir heute Dr. Jan-David Hendricks, Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, hier Arbeits- und Gesellschaftsrecht, und Recht der Familienunternehmen an der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht schwerpunktmäßig zu Schnittstellenthemen rund um die Digitalisierung, insbesondere mit dem Arbeitsrecht. Guten Tag, Herr Dr. Hendricks. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag. Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Freue mich, hier zu sein.
In Ihrem aktuellen Beitrag in unserer Zeitschrift Der Betrieb sprechen Sie von einem Vergütungscocktail. Was meinen Sie damit und warum ist die richtige Mischung so entscheidend?
Ja, wenn ich in dem Kontext von einem Vergütungscocktail spreche, dann meine ich, dass es eben kein starres Gehaltsmodell gibt, das für alle passt. Moderne Vergütung muss wie ein Cocktail eben verschiedene Zutaten kombinieren, das Grundgehalt, Boni oder Erfolgsbeteiligung, aber auch monetäre Bausteine, nicht monetäre Bausteine, eben flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Weiterbildung, Beteiligungsmodelle, all das kann jeweils eine Zutat sein. Und je nach Unternehmen oder Mitarbeiterprofil kann sogar etwas noch Innovativeres wie Vergütung in Kryptowährungen eben oder virtuelle Anteilsoptionen dazukommen. Warum ist jetzt die Mischung so entscheidend? Naja, die Arbeitswelt hat sich, wie wir alle erleben und mitbekommen, verändert. Digitalisierung, entgrenzte Arbeit, veränderte Werte. Und gerade jüngere Beschäftigte legen weiterhin Wert auf ein gutes Gehalt, aber mindestens genauso auf Flexibilität, Sinn und Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist aber Wechselbereitschaft hoch. Je nach Kohorte und Studie, je nachdem, was man sich anguckt, kann sich fast jeder Zweite unter 35 vorstellen, den Arbeitgeber zu wechseln. Und da wird dann natürlich gerade Vergütung zu einem strategischen Instrument. Wer nur auf Geld sitzt, kann die Besten nicht halten. Wer nur auf Wohlfühlfaktoren setzt, wahrscheinlich auch nicht. Deswegen hängt alles an dieser richtigen Mischung. Was natürlich die Frage aufwirft, was ist die richtige Mischung? Das hängt dann wieder stark von der Branche und der Rolle ab, die dem Mitarbeiter zugewiesen werden soll. In einem Tech-Startup ist das sicherlich was anderes als in einem etablierten alten Einzelhandelsunternehmen. In Tech-Startups können es eben dann Kryptowerte-Boni sein, virtuelle Beteiligung oder andere flexiblere Vergütungsmodelle. Wichtig ist dabei aber insgesamt, dass das Paket stimmt, zu den Erwartungen des Unternehmens und des Mitarbeitenden passt und natürlich, dass es rechtssicher gestaltet ist. Wer also hier maßgeschneidert denkt und flexibel handelt, ist also in diesem Fachkräftekampf oder in War for Talents klar im Vorteil.
Kryptowährungen als Gehaltsbestandteil klingen futuristisch, werden aber teils schon gezahlt. Welche Chancen und Risiken sehen Sie darin für Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer?
Kryptowährungen, eigentlich müsste man rechtlich genauer sagen, Kryptowerte als Gehaltsbestandteil wirken sich auf den ersten Blick futuristisch. Aber es gibt deutsche Unternehmen, aber auch weltweit Unternehmen, die das schon machen oder jedenfalls gemacht haben und damit experimentiert haben. Vor allem in technikaffinen Branchen oder in der Startup-Welt können Teile der Vergütung in Bitcoin, Ethereum oder ähnlichen Token ausgezahlt werden. Das kann für beide Seiten Chancen bieten, aber auch besondere Risiken gehen damit einher. Das kann man natürlich ganz allgemein erstmal beantworten. Das Ganze läuft über die Blockchain-Technologie. Solche Transaktionen sind sehr fälschungssicher, muss man sagen, aber nicht hundertprozentig fälschungssicher. Und die zugehörigen Wallets, also die Brieftaschen so gesprochen, können verloren gehen, können die dazugehörigen Techniken können gehackt werden. Das liest man immer wieder einzelne Nachrichten. Also auch das bietet keine hundertprozentige Sicherheit. Zudem hat man natürlich auch immer wieder den Vorwurf, dass gerade bei Kryptowerten und Zahlungen das Geldwäscherisiko relativ hoch ist. Also es ist in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest nicht ganz einfach. Auf der Chancenseite stehen aber vor allem für Arbeitgeber eben das Thema, worum es ja geht, Image, Profilierung im Arbeitsmarkt. Und wer also in dieser Krypto- und Digitalbranche unterwegs ist, kann sich mit so einem Vergütungsbaustein natürlich modern und innovativ positionieren. Das spricht dann gezielt tech-affine Talente an und kann dann gerade im Recruiting einen Unterschied machen oder ein Edge geben gegenüber anderen Arbeitgebern. Zudem lässt sich auch damit die Akzeptanz von diesen neuen Technologien ein bisschen fördern. Wenn ich nämlich werbewirksam schon in diesen Werten zahle, dann kann ich möglicherweise gesamtgesellschaftlich die Akzeptanz dafür erhöhen. Für Arbeitnehmer auf der anderen Seite ist das natürlich am Ende des Tages eine Anlagechance. Sie kriegen nicht nur eben ihr Geld ausbezahlt, sondern noch ohne irgendwelche Zwischenschritte, dass sie selber tätig werden müssen, ein spekulatives Asset, das bei Kurssteigerungen im Wert deutlich zulegen kann. Und für manche ist natürlich dann noch ein Faktor, dass man sich über Internationalität und Schnelligkeit bei solchen Zahlungen freut, gerade wenn es irgendwie internationale Unternehmen sind, die Überweisungskosten sparen und es lassen sich steuerliche Freibeträge nutzen, so von 50 Euro im Monat. Kehrseite, wo natürlich große Kursgewinne winken, können auch große Kursverluste gerade bei diesen Kryptowerten eintreten. Die Gefahr ist also die große Volatilität. Gerade steuerlich kann es dann in diesem Kontext und sozialversicherungsrechtlich auch komplex und gefährlich werden, denn Kryptowerte sind steuerrechtlich und auch sozialversicherungsrechtlich Sachbezüge nach § 8 ESTG, sodass im Zuflusszeitpunkt Steuern und Abgaben in Euro berechnet werden, unabhängig davon, ob der Token jetzt später an Wert verliert oder nicht. Es kann also im Extremfall für den Arbeitnehmer teuer werden, wenn er jetzt im Zuflusszeitpunkt einen guten Kurs hat, darauf die Steuern und Abgaben bezahlt und danach errechnet werden und 3 Tage später fällt der Kurs um die Hälfte, dann hat er viel mehr Steuern bezahlt, als er am Ende irgendwie nach 3 Tagen raus hat. Das sind so die extremen Probleme. Aber unterm Strich kann man vielleicht festhalten, das sind insbesondere jetzt keine Wundermittel, keine Allheilmittel, alle sollten Kryptowährung bezahlen, sondern es kann eben eine spannende Zutat sein, wenn man diesen Cocktail mixt, um in dem Bild zu bleiben.
Kann ich als Arbeitgeber denn einfach Bitcoin statt Euro zahlen? Wo lauern hier die größten Fallstricke bei der Gestaltung?
Ja, das ist eine spannende Frage. Die kurze Antwort lautet nein. Ich kann nicht einfach so Bitcoin statt Euro zahlen, zumindest nicht als Entgelt im Sinne, wenn wir das jetzt technisch verstehen, im Sinne von 611a Absatz 2 BGB, zumindest nicht vollständig. Das folgt dann wiederum aus Paragraph 107 Absatz 1 Gewerbeordnung, der vorschreibt, dass Arbeitsentgelt in Euro berechnet ausgezahlt werden muss. Kryptowährungen sind keine Euro-Währung, daher kann man zumindest nicht insgesamt Kryptowährungen als Arbeitsentgelt zahlen. Aber anteilig, und das hat das BAG jetzt auch in seinem Urteil von April diesen Jahres festgestellt nochmal, anteilig geht das durchaus. Denn da greift dann Paragraph 107 Absatz 2 Gewerbeordnung. Und ich hatte ja gerade schon einmal den Begriff Sachbezug in den Raum gestellt. Nicht nur Sozialabgaben und steuerrechtlich sind Kryptowerte Sachbezüge, sondern auch im Sinne von 107 Gewerbeordnung, sodass Arbeitnehmer und Arbeitgeber durchaus vereinbaren können, dass ein Teil der Vergütung in Kryptowährung bezahlt wird. Stellt sich dann natürlich, und das haben Sie auch gefragt, die Gestaltungsfrage, was sind jetzt die Fallstricke bei der Gestaltung solcher Vereinbarungen? Ganz allgemein gesprochen müssen die natürlich die allgemeinen Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllen. Die Beispiele wären, das AGB-rechtliche Transparenzgebot muss eingehalten werden, die Schriftform aus dem Nachweisgesetz muss eingehalten werden und alles Allgemeine, was man sich so vorstellen kann, greift natürlich auch. Es gibt aber auch spezielle Grenzen, die dann wiederum durch 107 Absatz 2 GEWO gezogen werden. Und das sind im Prinzip dann am Ende die Fallstricke, nach denen Sie gefragt haben. Man darf eben nur, wie gesagt, einen Teil des Arbeitsentgelts in Sachbezug Bezügen gewähren. Die Vereinbarung muss dem Interesse des Arbeitnehmers oder der Eigenart des Arbeitsverhältnisses entsprechen. Der Sachbezug darf die Höhe des pfändbaren Anteils des Arbeitsentgeltes nicht übersteigen. Das steht in Satz 5 von Absatz 2 des 107 Gewerbeordnung. Und aus Gründen der Rechtssicherheit, das ist jetzt nur eine Gestaltungsempfehlung, empfiehlt sich eine nähere Ausgestaltung der Berechnungsmodalitäten. Vielleicht gehe ich darauf noch mal kurz im Einzelnen ein. Es muss dieser Sachbezug im Interesse des Arbeitnehmers liegen. Das ist nach der Rechtsprechung immer dann der Fall, wenn der Sachbezug objektiv, und das ist ganz wichtig, nicht subjektiv, objektiv besonders nützlich für den Arbeitnehmer ist und wenn der Arbeitnehmer nicht unangemessen benachteiligt wird. Letzteres ist im Prinzip keine besondere Anforderung aus 107, sondern folgt auch wieder aus dem AGB-Recht und 305 folgende. Und wenn wir uns aber dann den objektiven Nutzen angucken, geht die Rechtsprechung davon aus, dass der besondere Nutzen in der durchaus realen Gewinnerwartung, so formuliert das BAG, liegt, die eben mit diesen Werten einhergehen. Bei der Frage nach der Benachteiligung ist wieder auf die Frage der Volatilität einzugehen. Da war immer im Kontext der Literatur und der Instanzrechtsprechung zu lesen, dass da besondere Grenzen gezogen werden müssen, um den Arbeitgeber eben von diesen Kursschwankungen zu schützen. Manche haben da eine 50%-Wertgrenze gezogen, also im Verhältnis von Gesamtvergütung und Sachbezug darf der Sachbezug nicht über 50% kommen. Andere haben eher 30% genommen oder 25% und das an die BAG-Rechtsprechung zu den Widerrufsvorbehalten bezogen. Das hat das BAG aber jetzt jüngst ausdrücklich abgelehnt und gesagt, es gibt diese starren Grenzen nicht, weil gerade auch diese Widerrufs- und Änderungsvorbehalte in diesem Fall, in dem das BAG entschieden hat, gar nicht einschlägig waren und sowas gar nicht vereinbart war. Deswegen gibt es diese Grenzen zumindest aus dem BAG, nicht aus der BAG-Rechtsprechung. Außerdem entschärft sich natürlich praktisch dieses Problem sehr dadurch, dass die Steuerfreigrenze ja, wie gesagt, bei 50 Euro im Monat liegt. Und dann kommt man nie in die, oder eigentlich kann man dann nie in die in den Bereich von diesen 50-30% kommen. So viel zum Interesse des Arbeitnehmers. Ich hatte noch gesagt, es kann auch der Eigenart des Arbeitsverhältnisses entsprechen. Das ist dann quasi die Alternativvoraussetzung. Und man denke da zum Beispiel an diese ganzen Brauereideputate, wo dann die Beschäftigten das Produkt bekommen, das der Arbeitgeber quasi hergestellt hat. Und wenn wir jetzt das auf diese Krypto-Welt in Anführungsstrichen übertragen, dann kann man das natürlich bei Crypto-Brokern oder bei selbst Kryptowerte schürfenden Unternehmen vermuten, ist aber eher ein eingeschränkter Bereich. Dann noch Stichwort Pfändungsfreigrenze. Nach § 107 Absatz 2 Satz 5 Gewerbeordnung muss zum Schutz des Arbeitnehmers immer der unpfändbare Teil des Arbeitsentgelts in Euro ausbezahlt werden, damit sichergestellt ist, dass dem Arbeitnehmer ein monatlicher Mindestbetrag in Geld zur Verfügung steht, eben um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Berechnung erfolgt nach 805 folgende ZPO. Da lag dann auch das große Problem in jetzt eben dem angesprochenen BAG-Urteil aus dem April, weil da in der Instanzrechtsprechung die Berechnung nicht ganz sauber gelaufen ist. Da muss man auch durchaus aufpassen, denn wenn man das falsch macht und nicht richtig berechnet und dann eben dagegen verstößt gegen 107, dann sind wir direkt im 134 BGB und bei der Nichtigkeit eben dieser ganzen Vergütungsvereinbarung. Dann zuletzt in diesem Kontext hatte ich am Anfang gesagt, man sollte vielleicht die Berechnungsmodalitäten in diese Vereinbarung aufnehmen. Das ist nicht zwingend, aber zumindest ratsam. Man kann den Umrechnungskurs reinschreiben, man kann die Quelle, wo man diesen Umrechnungskurs hernimmt, reinschreiben, den Zeitpunkt und die Berechnungsmodalität nehmen, weil das am Ende bestimmt, wer das größere Risiko trägt, eben der Vergütung, der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber. Da gibt es zwei Varianten. Entweder kann man einen festen Eurobetrag in Geld zum Fälligkeitszeitpunkt in Krypto umrechnen und überweisen. Also ich kaufe 500 Euro eben den vereinbarten Kryptowert und überweise den dann. Oder ich kann vereinbaren, dass eine feste Anzahl von Kryptowerten, also jetzt aus der Luft gegriffen, Beispiel ein Bitcoin im Monat, das wäre natürlich jetzt sehr viel, übertragen werden soll und das eben die Vergütung ist. Das ist dann im Einzelnen, je nachdem, für die einen oder die anderen Arbeitgeber das eine oder das andere vorteilhaft, je nachdem, ob man einen eigenen Vorrat schon größeren hat an Bitcoin oder nicht. Aber das sind so die beiden Varianten, die man machen kann.
Virtuelle Anteilsoptionen sind ja ein gern genutztes und starkes Bindungsinstrument, gerade in Startups. Wie funktioniert so ein Optionsprogramm eigentlich und warum ist es so attraktiv?
Ja, wenn es gerade bei den Kryptowerten so ein bisschen darum ging, wie man erstmal Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen kann, neue und neue suchen kann, geht es bei virtuellen Anteilsoptionen darum, vorhandene Arbeitskräfte an das Unternehmen zu binden und zu halten. Was steckt dann jetzt hinter diesen virtuellen Anteilsoptionen? Dahinter steckt die Idee, dass Beschäftigte so gestellt werden, als hätten sie einen echten Gesellschaftsanteil. Aber, und das ist der Trick, ohne dass es dafür echte Anteile übertragen werden müssten. Das hat den Vorteil, dass unter anderem kein Notar eingeschaltet werden muss und keine zwingenden gesellschaftsrechtlichen Teilhaberechte begründet werden. Statt dieser echten Gesellschaftsanteile vereinbart man virtuelle Nachbildungen solcher Anteile. Die sind am Ende des Tages aber nichts anderes als schuldrechtliche Ansprüche auf eine Erlösbeteiligung. Und das geht rechtsformunabhängig. Also diese schuldrechtlichen Ansprüche kann man eigentlich überall vereinbaren. Das fördert einigen Studien zufolge die emotionale Bindung an den Arbeitgeber und das mehr als individualleistungsbezogene Boni. Konkret funktioniert das so, dass die Mitarbeitenden eben diese virtuellen Optionen, wie gesagt, schuldrechtliche Zahlungsansprüche, erhalten, die bei einem vertraglich festgelegten Exit-Ereignis, also beispielsweise Verkauf des Unternehmens, Börsengang des Unternehmens oder ähnliches, ausgezahlt werden. Dabei sind dann vor allem zwei Zeitfaktoren entscheidend, ein sogenanntes Cliff, also eine Mindestbetriebszugehörigkeit, eine gewisse Wartezeit, bis überhaupt solche Anteile verdient werden können und dann danach folgend eine sogenannte Vesting-Periode, also ein Zeitraum, in dem die Beschäftigten sich diese Optionen dann Zeit für Zeit, je länger sie da arbeiten, verdienen, erdienen können. Erst wenn diese beiden Fristen erfüllt sind, wird beim Exit, sollte er denn eintreten, was auch immer jetzt vereinbart ist, die Auszahlung konkret berechnet. Vereinfacht gesagt, man berechnet die Differenz zwischen dem damaligen und dem aktuellen Unternehmenswert abzüglich eines vereinbarten fiktiven Ausgabepreises eben für diese Gesellschaftsanteile. Wenn Sie jetzt fragen, warum das so attraktiv ist, habe ich gerade schon gesagt, für Arbeitgeber ist das ein starkes Motivations- und Bindungsinstrument, weil es an den gemeinsamen Unternehmenserfolg anknüpft und es bindet dabei aber keine Liquidität sofort. Also ich muss nicht jetzt schon irgendwie etwas Höheres bezahlen, sondern ich kann das quasi aufschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Und auch das hatte ich schon kurz angesprochen, die gesellschaftsrechtlichen Nachteile, in Anführungsstrichen jetzt, einer direkten Beteiligung, Notar, Kosten, zwingende Teilhaberechte werden eben vermieden. Das eröffnet dann wiederum für Mitarbeitende die Chance, am Wertzuwachs des eigenen Unternehmens wie ein Gesellschafter zu partizipieren. Auch das hat aber dann natürlich ein gewisses Risiko. Denn wenn das Unternehmen nicht im Wert steigt, dann ist die Option wertlos. Ich bekomme am Ende nichts. Und auch ob das jetzt definierte Exit-Ereignis eintritt, ist in der Regel auch nicht in Stein gemeißelt, sondern ein bisschen abhängig davon, wie sich das Unternehmen entwickelt. Aber gerade die Beteiligungschance für Arbeitnehmer macht eben diese virtuellen Anteilsoptionen gerade im exit-orientierten Startup-Bereich besonders attraktiv.
Und was müssen Unternehmen bei der Gestaltung solcher Optionsprogramme unbedingt beachten? Was denken Sie?
Ja, größter Fallstrick bei der Gestaltung solcher Beteiligungsprogramme sind sogenannte Verfallsklauseln. Solche Klauseln sollen sicherstellen, dass die Beteiligung an den Exit-Erlösen auch wirklich an eine langfristige Betriebszugehörigkeit gekoppelt ist. Technisch sind das auflösende Bedingungen im Sinne von 158 BGB. Verknüpft wird dabei das Bestehen eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses mit dem Optionsanspruch. Das ist dann neben dem Vesting, das ich genannt hatte, der zweite zentrale Baustein der Optionsprogramme. Das sieht in der Praxis dann wie folgt aus. Es gibt in diesen üblichen Programmen eine Unterscheidung zwischen Good und Bad Leavern. Good Leaver ist in diesen Klauseln, wer zum Beispiel in Rente geht und altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheidet, der verliert seine noch nicht gewesteten, seine noch nicht verdienten Optionen. Aber die er bereits in der Vergangenheit erdient hat, gewestet hat, diese bleiben bestehen. Wenn man jetzt hier wieder genau sein will, ist verlieren eigentlich nicht das richtige Wort, denn wenn man die Option noch nicht erdient hat, noch nicht gewestet hat, dann verliert man ja nicht im klassischen Sinne eine erworbene Rechtsposition. Man erwirbt nur nicht weiter in Zukunft diese Rechtsposition. Demgegenüber gibt es aber auch Bad Leaver. Bad Leaver sind meistens solche, die entweder außerordentlich oder verhaltensbedingt gekündigt werden. Und die verlieren manchmal sogar bei einer Eigenkündigung alle ihre Optionsrechte, also auch die bereits gewesenen. Je nach Programm kann das ein sofortiger Verfall sein, aber auch ein gewissermaßen sukzessiver Abschmelzverfall, dass also irgendwie mit jedem Monat oder jedem Quartal, jedem Jahr nach Ende des Arbeitsverhältnisses eine gewisse Anzahl von bereits erdienten Optionen eigentlich verfällt. Und genau da ist dann das Problem, genau hier setzt die Rechtsprechung an. Solche Klauseln unterliegen regelmäßig der AGB-Kontrolle und die zentrale Frage, die sich dann jetzt auch zuletzt das BAG nochmals stellen musste in drei Entscheidungen, war: benachteiligen Verfallsklauseln der genannten Art Arbeitnehmer unangemessen im Sinne von 307 Absatz 1 Satz 1 BGB? Das hat jetzt dann das BAG jüngst Anfang des Jahres bejaht und damit seine bisherige Rechtsprechung, die aus dem Jahre 2008 und zwischenzeitlich auch danach stammte, aufgegeben. Ausgangspunkt ist seine Rechtsprechung zu Sonderzahlungen, die als Vergütung im engeren Sinne, also als Vergütung im Signallangmar im Sinne von 611a Absatz 2 BGB gezahlt werden. Da ist der Grundsatz, den das BAG aufgestellt hat, dass solche Vergütungen über Stichtage hinaus grundsätzlich nicht vom ungekündigten Bestand eines Arbeitsverhältnisses abhängig gemacht werden können, weil das dem Grundgedanken der 611 und 611a BGB widerspreche. Denn der Arbeitnehmer soll seinen einmal erarbeiteten Lohn nicht nachträglich wieder verlieren können. Früher, und das hat das BAG jetzt aufgegeben, hat das BAG abweichend davon vertreten, dass eben diese virtuellen Anteilsoptionen, über die wir sprechen, rein spekulative Gewinnchancen sind und bei einer Kündigung deswegen verfallen dürfen, weil eben insoweit ein Unterschied zu den etablierten Sonderzahlungen vorliege, eben dieser Verfall. Insoweit waren dann Aktienoptionen ein Ausreißer unter den Sonderzahlungen. Das sieht das BAG aber jetzt heute deutlich differenzierter. Bereits verdiente Optionen, so das BAG jetzt, haben Entgeltcharakter. Sie sind eine syllagmatische Gegenleistung für die Arbeitsleistung während der Vestingperiode und sie sind deswegen, wie andere einmal verdiente Entgeltbestandteile, auch grundsätzlich nicht verfallbar. Anders als früher. Konkret hat das BAG deshalb jetzt zwei typische Klauseln kassiert in seinen Urteilen. Erstens den sofortigen Verfall aller Optionen bei einer Eigenkündigung. Zweitens aber auch den zweijährigen Abschmelzverfall nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Beide sollen unangemessen sein und das begründet das BAG im Wesentlichen mit drei Argumenten. Erstmal legt das BAG diese Klauseln aus und kommt bemerkenswerterweise trotz entgegenstehenden Wortlauts dazu, dass es sich bei diesen Anteilsoptionen wirklich um synanlagmatisches Entgelt handelt. Denn, zentrales Argument, diese Vestingperiode, das Erdienen neuer Anteile, sollte pausieren, solange der Arbeitnehmer unbezahlt freigestellt war. Also etwa Sabbaticals, Mutterschutz oder sowas, dann lief das nicht weiter, sondern pausierte. Und das bildet nach dem BAG, und das überzeugt mich im Ausgangspunkt erstmal, den Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn, und baut das quasi nach, rückt die Option also ganz in die Nähe des klassischen Arbeitsentgelts. Zu den drei Argumenten, die ich gerade genannt habe, warum das jetzt unangemessen benachteiligt, führt das BAG erstens aus, dass die Klausel nicht nach dem Kündigungsgrund differenziert. Also wer etwa ja eine Einkündigung ausspricht, weil der Arbeitgeber seine Pflichten verletzt hat, dann kann es ja nicht sein, dass dieser Arbeitnehmer, der durch den Arbeitgeber zur Kündigung veranlasst ist, alle seine Optionen verliert. Das wäre, so das BAG ausdrücklich, per se unzulässig. Außerdem, und das kommt dann zu dem Ausgangspunkt, den ich gerade schon gesagt hatte, zurück, widerspricht der Totalverfall dem Grundgedanken des Arbeitslohns. Denn das, was erarbeitet wurde, darf nicht einfach wieder entzogen werden. Konkret bestehe der Widerspruch zu 611a Absatz 2 BGB nach eben dieser BAG-Entscheidung dann, wenn sie dem Arbeitnehmer, und jetzt zitiere ich, im Fall eines nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintretenden Ausübungsereignisses auch dann die Chance auf eine Beteiligung an einem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens entzieht, wenn er zu diesem durch erbrachte Arbeitsleistung vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses beigetragen hat. Sprich, nur weil der Arbeitnehmer kündigt, ist seine Arbeitsleistung jetzt nicht wertlos in Zukunft für den Arbeitnehmer, für den Arbeitgeber, und deswegen ist es ein Widerspruch. Drittens, so das BAG, schränkt diese Klausel, das von Artikel 12 Grundgesetz geschützte Kündigungsrecht ein, weil man den Arbeitnehmer über die Vestingperiode hinaus noch weiter an das Unternehmen bindet. Die zweite Klausel, die ich genannt hatte, dieser Abschmelzverfall, das ist zeitlich immer die Option verfallen, benachteiligt dann auch unangemessen, weil der dort in diesem konkreten Fall vorgesehene zweijährige Verfallszeitraum, also nach 2 Jahren sollten keine Optionen mehr geltend gemacht werden können, in keinem angemessenen Verhältnis zur vierjährigen Vestingperiode stand, weil das Vesting doppelt so lang war wie der vorgesehene Verfall. Soweit zu dieser BGH-Entscheidung. Jetzt fragt man sich natürlich, heißt das, dass virtuelle Optionen jetzt immer unverfallbar sein müssen, also dass ich die nicht wieder entziehen kann? Man könnte meinen, ja, die Antwort des BAG ist aber nein. Das BAG betont ausdrücklich, dass legitime Bindungsinteressen bestehen, also der Arbeitgeber hat wirklich ein Interesse daran, diese Verknüpfung zu machen und erkennt das auch an, aber die Ausgestaltung muss verhältnismäßig sein. Und da kann man jetzt dann implizite Leitlinien ableiten aus dem BAG-Urteil. Danach müssen Verfallsklauseln sauber zwischen verschiedenen Kündigungsgründen unterscheiden. Und ein sofortiger Verfall gewesteter Optionen bei jeder Eigenkündigung ist jedenfalls unzulässig. Aber möglich bleibt ein gestaffelter Verfall, wenn er die Vestingzeit widerspiegelt. Offen ist aber ein wenig geblieben, ob ein totaler Verfall oder ein Staffelverfall auch bei einem echten verhaltensbedingt gekündigten Bad Leaver eintreten kann. Also wenn ich jemanden außerordentlich kündige, ob ich dann nicht doch vielleicht diesen totalen Verfall machen kann. Da äußert sich das BAG meines Erachtens nicht ganz eindeutig zu. Wir haben also weiter ein paar Unsicherheiten. Unsicher ist daneben auch, ob man nicht vielleicht auch schon mit Erfolg auf der ersten Stufe ansetzen kann. Ausgangspunkt des BAG ist ja, dass diese Optionen Entgelt im Sinne von 611 Absatz 2, 611a Absatz 2 BGB sind. Und die Frage ist, kann ich nicht vielleicht auch doch die Vereinbarung so ausgestalten, dass bereits kein synallagmatisches Entgelt vorliegt, sodass ich gar nicht erst in diese BAG-Rechtsprechung zu den Sonderzahlungen reinrutsche? Das erscheint aber insoweit erstens schwierig, weil das BAG ja zu dieser Einordnung durch Auslegung des Inhalts sogar gegen den expliziten Wortlaut kam in dem konkreten Fall. Aber man könnte zum Beispiel versuchen, ihm die zentralen Argumente zu nehmen. Und da hat das BAG ja gesagt, dass das Vesting pausieren sollte, wenn nicht Arbeitsleistung erbracht wird. Wenn ich jetzt aber diese Kopplung von Vesting und Arbeitsleistung auflöse, dann ist das zentrale Argument des BAG weg, sodass man das vielleicht gestalterisch versuchen könnte. Ob das BAG das mitgeht, ist aber offen und ich würde da insbesondere im Startup-Bereich zu Vorsicht raten, denn da kompensieren diese Optionen, ich hatte es eingangs erwähnt, oft geringere Grundvergütung, sodass jedenfalls in diesem Bereich eine synallagmatische Verknüpfung stets naheliegt und der Erfolg dieses Gestaltungswegs besonders unsicher ist. Und zuletzt kann man auch bei diesem Staffelverfall möglicherweise ansetzen, wobei das BAG auch hier mehr oder weniger implizit bleibt mit den Möglichkeiten. Der Widerspruch zum Grundsatz 611a Absatz 2 BGB besteht ja nur soweit, und das hatte ich gerade vorgelesen, dem Arbeitnehmer Lohn für seine Arbeit entzogen wird, die vor dem Exit zum Gelingen des Exits selbst beigetragen hat. Ich halte hier die konkrete Grenze, die das BAG zieht, nämlich der Verfall muss der Vestingperiode entsprechen, diese spiegeln, ein bisschen für gewissermaßen willkürlich aus der Luft gegriffen und würde mich da fragen, ob es nicht vielmehr auf den Einzelfall ankommen müsste und da konkret auf die Fragen, welche Arbeitnehmer, welche Position, wie lange war der im Betrieb, welche Aufgaben hat er übernommen, um zu beurteilen, ob und wie lange sich eben seine Arbeitsleistung nach seiner Kündigung weiter auswirkt. Auch das bringt aber natürlich wieder keine besondere Rechtssicherheit, ist für die Praxis daher etwas unhandlich, aber es ist, und damit komme ich dann nochmal zurück auf die Ursprungsaussage, virtuelle Optionen sind nicht immer unverfallbar, sondern es gibt weiterhin Möglichkeiten, diese verfallbar auszugestalten.
Herr Dr. Hendricks, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Infos zu dem Thema.
Ja, vielen Dank, dass ich meine Gedanken vorstellen durfte. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Beitrag von Herrn Dr. Hendricks ist in Heft 35 unserer Fachzeitschrift Der Betrieb erschienen. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.